Das Thema unserer heutigen Predigt heißt: Durch Zerbrüche zum Versorger. Durch Zerbrüche zum Versorger. Warum dieses Thema heute so heißt, das werden wir nachher erfahren. Ich möchte zunächst etwas von dem Gründer und Leiter der Fackelträgerbewegung von Major, oder ich weiß nicht, ob es Major Thomas gesagt wird, der etwas geschrieben hat, einen Bericht über seine eigenen Erfahrungen. Und er lebte ja bis 2007, ich meine, er ist 91 Jahre alt geworden. Und er sagte selbst: Kurze Zeit, nachdem ich alles verlassen hatte, um Jesus zu dienen, besuchte ich eine ältere gläubige Frau. Als wir uns unterhielten, fragte sie: Sie haben doch die Absicht, sich ganz dem Herrn hinzugeben, nicht wahr? Was wird er Ihrer Meinung nach von Ihnen fordern? Er sagte, dass ich für ihn arbeite. Sie sagte: Nehmen wir an, er wollte nicht, dass Sie für ihn arbeiten. Was dann? Oh, ich bin überzeugt, dass ich für ihn arbeiten soll, erwiderte ich zuversichtlich. Sie schlug dann Matthäus Kapitel 15 auf und las mir die Geschichte von der Speisung der 4000 vor. Danach stellte sie mir die Frage, wie es so weit kam, dass eine so große Menge von Leuten völlig satt wurde von einem solch dürftigen Vorrat wie 7 Broten und ein paar kleinen Fischen. Das war möglich, sagte ich, weil die sehr begrenzten Lebensmittel, die zur Verfügung standen, in seine Hände gelegt wurden und er sie segnete. Jedoch sagt Major Thomas, dass der anschließende Kommentar dieser Frau ihm einen tiefen Eindruck gemacht hatte, der bis zum Ende seines Lebens geblieben ist. Und dann sagt, denn die Frau sagte, alles Brot, das dem Herrn in die Hände gelegt wurde, musste zuerst von ihm gebrochen werden und dann ausgeteilt werden. Er teilt nichts aus, was er nicht vorher gebrochen hat. Denn ungebrochenes Brot vermehrt sich nicht durch Austeilen. Bruder, sagte sie, ich möchte Ihnen raten, von einer Hingabe an Jesus abzusehen, es sei denn, Sie wären bereit, sich brechen zu lassen, wenn durch Sie anderen Leben vermittelt werden soll. Soweit der Bericht aus dem Leben von Major Thomas von den Fackelträgern. Das ist ja auch bis heute eine bekannte Gesellschaft, wo auch Leute im Worte Gottes ausgebildet werden, unsere Jüngerschaft herangebildet werden. Die Frage, welche auch an uns heute Morgen ergeht, lautet: Wer will schon gerne zerbrochen werden? Willst du gerne innerlich zerbrochen werden? Willst du gerne durch Zerbrüche gehen? Das soll unser erster Punkt sein, mit dem wir uns beschäftigen. Durch Zerbrüche gehen. Warum gehe ich auf so etwas ein? In der Regel meint man doch, dass wenn man sich zum Herrn Jesus bekehrt hat und ein Leben mit ihm lebt, dass dann alles schön geregelt und gut und harmonisch sein muss. Wenn wir aber jedoch nur solch ein Denken haben, dann müssen wir uns heute Morgen etwas anderes anschauen, denn dann unterliegen wir einem geistlichen Irrtum. So ist es nicht. Denn es genügt uns, wenn wir hierbei das Leben zum Beispiel von Josef betrachten. Auch Josef ist mit Gott gegangen. Und anhand von dem Leben von Josef erkennen wir, durch welche Zerbrüche und Zerwürfnisse er hindurchgehen musste. Jahrelang. Das waren circa 20 Jahre. Josef musste durch tiefe und dunkle Täler hindurch, durch Zerbrüche und Tieflagen seines Lebens. Zerbrüche und Tieflagen, welche Gott der Herr in seinem Leben zugelassen hatte. Muss man so sehen. Gott hat es zugelassen in seinem Leben. Und wie war es bei seinen Brüdern? Ja, auch seine Brüder mussten durch das, was sie mit Josef getan hatten, durch Zerwürfnisse und durch Zerbrüche hindurch, auch ihnen blieb es nicht erspart. Bis zu dem Tag, wo sich Josef ihnen zu erkennen gab. Und wie war es beim Vater, bei Jakob? Ja, auch Jakob, der Vater von Josef, der musste durch Zerbrüche und Tieflagen hindurch. Warum? Weil ihm jahrelang sein geliebter Sohn gefehlt hat. Und Josef wurde ja für tot erklärt. Er hat zwar nie so richtig dran festgehalten, aber er hatte keine andere Antwort. Er musste es einfach mal so annehmen. Das hat auch den Jakob in Zerbrüche, Tieflagen und Zerwürfnisse geworfen. Welch große Zerbrüche und welche Schmerzen in dieser Familie Jakobs waren, das kann man sich fast gar nicht vorstellen. Was gab es da nicht alles? Doch nun nach circa 22 Jahren kommt jetzt auch in Jakob plötzlich die Nachricht, dass Josef lebt und dass er zu Josef kommen soll mit allem, was er hat, nach Ägypten hinab. Und wir hatten uns das letzte Mal beschäftigt in der letzten Predigt, zum Schluss diese einzigartige Begegnung zwischen diesen beiden Männern, zwischen Vater und Sohn. Was war das für eine Begegnung nach so vielen Jahren? Der totgeredete Sohn lebt. Das kann man ja gar nicht so fassen nach so vielen Jahren. Und Josef kommt mit seinem Streitwagen dem Vater entgegen. Der Vater kommt auch mit ägyptischen Wägen an. Und Josef fällt seinem Vater um den Hals. Wahrscheinlich konnten sie kaum ein Wort reden und Josef weinte. Und er weinte lange. Es muss jetzt erst mal ausgeweint werden. Solch ein Empfang. Und wenn wir an dieser Stelle über unseren himmlischen Vater nachdenken und an seinen einzig eingeborenen Sohn, dann müssen auch wir uns an der Stelle fragen, wie viele Schmerzen es unseren himmlischen Vater gekostet hat, als der geliebte Sohn des Himmels in alle Niedrigkeit in die Welt eingeboren wurde und dann durch alle tiefen Lagen des Lebens hindurchgehen musste. Und als der Sohn dann ans Kreuz geschlagen wurde und als dann das Kreuz aufgerichtet wurde und der Sohn da hing am Kreuz, der Sohn Gottes, und sein Leben gab zu einer Erlösung für viele, der Sohn Gottes zwischen Himmel und Erde hing, welch große Schmerzen muss das dem himmlischen Vater bereitet haben. Stellen wir uns das mal vor, von der Erde wurde der Sohn Gottes, der Sohn des Vaters verstoßen. Man wollte ihn nicht auf Erden, weg mit ihm. Und im Himmel, da konnte er nicht aufgenommen werden, weil er die ganze Last der Sünde auf seinem Körper hatte. Weil er die Sünde der Welt auf sich genommen hatte. Und jetzt hing er allein mit den Sünden der Welt am Kreuz. Und nur er durch sein sündloses Blut konnte diese Sünden aussühnen am Kreuz durch jeden Blutstropfen, der aus seinen Adern geflossen ist. Er war allein mit den Sünden der Welt und musste die Sünde der Welt durch sein eigenes Blut als das Blut des Lammes aussühnen. Frage, kannst du dir vorstellen, dass auch Jesus damals deine Sünden an seinem Leibe mit hinaufgetragen hat, auf das Holz? Dass er auch dort am Kreuz wegen deiner Sünden, wegen deinem Versagen hing? In aller Gottverlassenheit, wegen dir und wegen mir. Denn am Kreuz, da musste eine Frage geklärt werden. Die Frage der Sünde musste geklärt werden. Und weil wir nun mal Sünde haben, weil wir die Erbsünde in uns tragen und Sünde tun, musste der Sohn Gottes für uns seinen Leib geben und am Kreuz musste die Sünde gesühnt werden durch sein Blut. Am Kreuz musste die Frage der Sünde geklärt werden, am Kreuz musste auch ein für alle Mal eine Herrschaftsfrage geklärt werden. Denn da war ein anderer an der Macht und der musste entmachtet werden. Es musste die Herrschaftsfrage wieder den Teufel geklärt werden. Die Macht des Teufels musste gebrochen werden. Die Macht der Sünde musste gebrochen werden. Und die Macht des Todes musste gebrochen, geklärt und besiegt werden. Wie sehr können wir es ausrufen, Gott aber sei Dank. Warum? Weil Jesus gesiegt hat. Er hat durchgehalten. Er hat ausgeharrt. Bis zum Schluss. Er war gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Und er ließ sich schlagen und er ließ sich in dieser ganzen Sache zerbrechen. Innerlicher und äußerlicher Zerbruch. Am Kreuz ruft er noch: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Welcher innerliche Zerbruch. Und anschließend ist er gestorben und er wurde von vielen für immer totgeschrieben. Wie Josef und seinen Brüdern. Ja, er ist auch gestorben und er wurde begraben und er ist auch hinabgefahren in das Reich des Todes. Doch Jesus lebt. Und er ist nicht im Totenreich geblieben, sondern er ist am dritten Tage auferstanden von den Toten. Und deshalb dürfen wir es nochmals wiederholen und ausrufen: Gott aber sei Dank, denn Jesus hat gesiegt. Und er gibt auch uns den Sieg durch unseren Herrn Jesus Christus. Nach 1. Korinther 15, 57. Und weil sich Jesus so sehr erniedrigen und zerbrechen ließ, weil er in diesen Zerbruch hineinging und weil er gesiegt hat in diesem Zerbruch, darum hat ihn auch der Vater über alle Maßen erhöht, sodass sich eines Tages jedes Knie vor ihm beugen muss, ohne Ausnahme. Und jede Zunge ihn als den Herrn bekennen muss, wenn er auf dem Richterstuhl sitzt, zur Ehre Gottes des Vaters. Und bedenke, wenn er heute nicht dein Retter ist, dann wird er in kommender Zeit dein Richter sein. Und er wird derjenige sein, der dich ins ewige Verderben verurteilt. Und das sollen wir den Menschen sagen: An Jesus kommt niemand vorbei. Wenn das auch heute viele meinen, sie können sich an Jesus vorbeimogeln. An Jesus kommt niemand vorbei. Kein einziger Mensch. Ähnlich wie bei Jesus war es auch in Josefs Leben. Josef wurde erniedrigt. Josef wurde zerbrochen. Und Josef erlebte anschließend Erhöhung. Und in ähnlicher Weise wird es mit jedem von uns sein. Wenn wir heute in Erniedrigung leben müssen, durch Zerbrüche und Zerwürfnisse durchgehen müssen, dann werden wir spätestens erhöht, wenn wir bei unserem Herrn sind. Dann werden wir dankbar sein für jeden Zerbruch und für jede Erniedrigung, für jedes Leiden, das wir hier auf Erden erduldet haben. Alles, was du heute um seinetwillen erleiden, ertragen und erdulden musst, denk daran, das wird sich bei ihm ins andere Pendel ausschlagen, das wird Herrlichkeit geben. Aber wir sind so leidensscheu. Und wir wollen keine Zerwürfnisse, wir wollen keine Zerbrüche. Natürlich, wer will das schon? Ich auch nicht. Aber wir müssen es geistlich betrachten. Und wir haben ja gar keine Ahnung, was Gott für diejenigen bereitet hat, die ihn lieben. Wenn wir das heute schon sehen würden, hätten wir einen ganz anderen Blick. Aber wir dürfen ja in sein Wort hineinschauen. Und Gott zeigt es uns, was Gott denen bereitet hat, welche ihn lieben. Paulus klärt die Korinther auf und sagt: Wisset ihr nicht, dass die Heiligen, das sind die Erlösten, das sind die Erretteten, da bist du und ich dabei, wisset ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Wir werden mit Jesus richten. Und wenn nun durch euch die Welt gerichtet werden soll, seid ihr dann unwürdig, über die allergeringsten Dinge zu entscheiden, quasi auch in der Gemeinde? Was eine Berufung. Welch eine hohe Stellung werden wir haben. Die Heiligen, das sind wir. Und die Heiligen werden mit Jesus die Welt richten. Sie dürfen mit Christus herrschen in seinem Reich. Das würden wir uns gar nicht anmaßen, aber die Bibel sagt es, es wird geschehen. Ja, es geht spätestens nach diesem Leben aus Erniedrigung in Erhöhung. Das kann Gott aber auch schon in diesem Leben stückweise tun. Oder uns aus mancher Erniedrigung in Erhöhung führen. Das heißt aber nicht, dass man immer in Erhöhung bleibt. Aber das ist unser beständiger Trost, dass wir wissen, in Ewigkeit, da wird die Erhöhung kommen. Das ist unsere lebendige Hoffnung. Denn Gott hat es gesagt und Gott kann nicht lügen, es wird so kommen. Und wenn du das weißt, dann kannst du auch im Alltag ganz, ganz anders umgehen mit Leiden, mit Demütigungen, mit Niederlagen und mit Zerwürfnissen. Und wenn du das im Herrn erträgst, dann wirst du deinen entsprechenden Lohn auch von ihm bekommen. Denke daran, wenn du morgen wieder draußen bist im Alltag. Wir sind nie gänzlich davon gefeit, dass irgendwelche problematischen Dinge auf uns zukommen. Wir würden es gerne so haben, immer nur Freude und glücklich sein. Aber wenn wir so denken, dann haben wir eine falsche Vorstellung vom Glaubensleben. Natürlich gibt uns Gott auch solche Zeiten. Gott hat auch Freude, wenn wir auch gute Zeiten haben. Aber Gott lässt auch bewusst tiefe Täler in unserem Leben zu. Vielleicht auch, um uns im Glauben weiterzubringen, um uns näher an ihn heranzubringen, aber auch, um uns eines Tages zu erhöhen. Wie schlimm ist es dagegen, wenn man fortwährend gegen die geistlichen Regeln, welche Gott gegeben hat, sträubt? Herr, warum? Und dann murrt man und sagt, warum dieses und jenes? Man möchte sich nicht darunter beugen, unter Gottes Führung und Leitung und unter das, was Gott zulässt im Leben. Vielleicht wollen wir uns auch manchmal nicht verändern lassen. Wir wollen nicht selber sterben, wir wollen nicht am Kreuz leben, sondern wir wollen uns groß machen, wir wollen im Ich bleiben. Ich bin auf dem Thron und ich bin jemand und von mir. Nein, die Bibel spricht, wir sollen im Gekreuzigtsein bleiben. Und wenn wir im Gekreuzigtsein bleiben, dann legen wir auch alle unsere Ansprüche ab. Denn dann hat er, der für uns am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist, dann hat er die Regie. Und er möchte herrschen, auch in deinem und meinem Herzen. Und dann ist es so leicht oft. Es ist so leicht. Das hat aber auch mit einer gewissen Demut vor Gott zu tun und vor den Menschen. Ob man es zulässt, dass Gott einen durch tiefe Lagen führt, oder ob man sich eben fortwährend dagegen wehrt, sich selbst dagegen erhebt und sich sträubt. Martin Luther hat auch so eine Entdeckung gemacht zu seiner Zeit. Und Dr. Martin Luther sagte zum Beispiel über Demut Folgendes. Er sagte, die wahren Demütigen sehen nicht auf den Lohn und die Folgen der Demut. Sie haben keine Ahnung, dass sie demütig sind. Daher kommt dann, dass ihnen die Ehre allezeit unerwartet widerfährt und ihre Erhöhung unvermutet kommt. Denn sie haben sich einfältig an ihrem geringen Wesen begnügt und nie nach Höhe gestrebt. Die falschen Demütigen aber wundern sich, dass ihre Ehre und Erhöhung so lange ausbleibt und ihr heimlicher falscher Hochmut fühlt sich gar nicht wohl in seinem geringeren Stand, sondern denkt nur immer höher und höher. Wäre ich doch höher und höher. Und da hält man es dann nicht aus in dem geringen Stand der Zerwürfnisse und Zerbrüche. Also unser erster Punkt, durch Zerbrüche gehen. Der zweite Punkt lautet, von Zerbrüchen zum Segen. Von Zerbrüchen zum Segen. Und da schauen wir wieder auf Josef. Josef hatte auch in Tieflagen an Gott festgehalten. Er ist Gott nicht davongelaufen. Er hat sich nicht dagegen aufgelehnt. Das lesen wir an keiner Stelle. Und obwohl er von anderen für tot erklärt wurde, hatte ihn Gott die ganze Zeit gesehen. Auch in seiner ganzen Tieflage, wo er im Kerker unten war, mehrere Jahre. Gott hat ihn immer gesehen. Und Gott hat ihn zu rechter Zeit aus dieser Tieflage wieder herausgeführt, in wundersamer Weise. Auf einmal stand er vom Pharao. Und Gott hat es geschenkt, dass er vom Pharao über alle Maßen erhöht wurde. Gewaltig. Und Gott hat Josef so erhöht, dass er jetzt in Nöten der Dürre und Hungerkatastrophe für andere zum Segen und zum Brotgeber werden konnte. Von Zerbrüchen zum Segen. Unser himmlischer Vater, der sieht auch dich und mich. Er weiß, in welchen Lagen du dich ganz persönlich befindest, was du vielleicht auch gar niemandem sagen möchtest. Und er weiß auch, wie lange er dich auch unter dieser Tieflagenbelastung lassen kann. Wie lange er es dir zumutet, wie lange auch mir manches zumutet. Und wie gut ist es dann, wenn man ihm seine Lebenslage einfach anbefehlen kann. Herr, ich beuge mich darunter. Ich möchte so annehmen, weil ich weiß, du stehst darüber. Wenn man nicht mit Gott hadert, wenn man sich nicht dagegen auflehnt, sondern es im Glauben und im Vertrauen annimmt. Wir haben ja nicht den Überblick. Ich weiß auch nicht, wie manches in manchen Lagen ausgehen wird. Keine Ahnung manchmal. Manchmal denke ich, ich kann nur dem Herrn vertrauen und weitergehen, immer weitergehen. Wir haben nicht den Überblick. Wenn wir manches im Voraus wüssten, dann wäre es viel leichter. Aber wenn wir in Tieflagen sind und in vielen Dingen nicht die Schau haben, dann wollen wir uns doch von Gott geführt wissen. Wir wollen uns an seiner Hand geführt wissen. Und wir wollen uns auch in seinem Willen wissen. Das ist ganz wichtig auch für mich immer wieder. Wir wollen uns in seinem Willen wissen. Und wenn wir uns so auf Gott ausrichten, uns nach seinem Wort und Willen ausstrecken und uns ihm anbefehlen, dann wird er es auch zurecht hinausführen. Dann wird er auch deine und meine Sache gut hinausführen. Ähnlich bringt es das Lied 392 zum Ausdruck, wo es heißt: Weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl. Das macht die Seele still und friedevoll. Ist's doch umsonst, dass ich mich Sorgen droh? Das ängstlich schlägt mein Herz, sei spät noch früh. Du weißt den Weg, du weißt die Zeit, dein Plan ist fertig, schon liegt bereit. Ich preise dich für deiner Liebe Macht. Ich rühm die Gnade, die mir zugedacht. Du weißt, woher der Wind so stürmisch weht, und du gebietest ihm, kommst nie zu spät. Drum wart ich still, dein Wort ist ohne Trug, du weißt den Weg für mich, das ist genug. Sich so Gott anbefehlen, das ist wunderbar. Diese Führung Gottes, diesen Weg aus dem Tunnel zur rechten Zeit, das hatte auch Josef erfahren. Und das können wir in wunderbarer Weise auch in dieser Biografie nachvollziehen. Das hatten aber auch die Brüder Josefs erfahren, nach all diesen Jahren oder in diesen Jahren. Und das hatte auch Jakob erfahren, ihr Vater. Und letztendlich die ganze Sippschaft Jakobs. Sie alle waren ja in diese Dürre und Hungersnot hineingeworfen. Da waren Zerwürfnisse da, da waren Zerbrüche da. Herr, warum? Dürre im Lande Kanaan, du hast uns hierher geführt. Warum hier Dürre? Und jetzt völlig unerwartet werden sie nach Ägypten eingeladen von diesem Herrscher. Und Josef hat sich ihnen gezeigt. Kommt nach Ägypten, ich möchte euch versorgen. Sie werden nach Ägypten eingeladen, um Josef versorgt zu werden. Nie im Leben hätten sie daran gedacht, niemals, dass es so ausgehen wird. Und um sich dann sogar im besten Land Ägyptens anzusiedeln, hätten die Brüder Josefs und Jakob niemals daran gedacht, dass sie eines Tages in Ägypten wohnen werden. Gott hatte die Wege und Begebenheiten schon lange im Voraus vorbereitet. Wann hat er es vorbereitet? Schon damals, als Josef in die Grube geworfen wurde. Da hat es Gott schon in die Wege geleitet. Oder noch vorher, als Josef diese Schau hatte, diese Offenbarung Gottes in seinen Träumen. Gott hat in seiner Souveränität den Josef zum Herrscher über Ägypten gesetzt, um seine Brüder, seinen Vater und seine ganze Sippschaft am Leben zu erhalten. Sie wären sonst verhungert im Kanaan. Und nun dürfen sie bei Josef sein. Bei demjenigen, den sie vorher verworfen haben. Endlich war die Feindschaft zwischen Josef und seinen Brüdern begraben. Und endlich wusste auch Jakob, mein Sohn Josef lebt. Und die Gemeinschaft, die ist wieder hergestellt, die ist wieder im Gange, die funktioniert wieder. Und da müssen wir sagen, Gottes Wege, die sind unergründlich. Und doch sehen wir, dass Gottes Wege Sinn und Ziel haben. Da möchte ich nochmals aufrufen, halte auch du dich fest an ihn, vertraue ihm. Von Natur aus sind wir ja auch wie Josefs Brüder. Bevor wir mit Gott versöhnt waren, da waren wir Feinde, aber wir sind auch heute noch oft unedel, wir sind auch heute oft noch böse und wir haben es eigentlich gar nicht verdient, um zu Jesus zu kommen und eines Tages bei ihm sein, zu sein. Auch selbst wenn wir Kinder Gottes sind, was machen wir manchmal für Dinge? Und doch schämt sich Jesus nicht, die Seinen, welche er angenommen hat, sogar Brüder zu nennen. Nach Hebräer 2, Vers 12. Genauso wie Josef immer noch seine Brüder Brüder nannte, obwohl sie so viel Böses wider ihn getan hatten. Und so werden wir auch eines Tages bei Jesus sein, in völlig unverdienter Weise wie Josef, wie Josefs Brüder bei Josef. Josefs Vater und seine Brüder, ja die ganze Sippschaft ist inzwischen wegen des großen Hungers und der Dürrejahre nach Ägypten hinabgekommen. Das haben sie sich auf den Weg gemacht. Insgesamt waren es 66 Seelen, sagt uns das Wort Gottes. Also 66 Personen. Und mit Josefs Familie waren es insgesamt 70 Personen, wenn man Josefs Familie noch dazu rechnet. Seine Frau und die beiden Kinder, 4 Personen. Dann sind wir bei 70. Und 70 ist eine Vollzahl Gottes. Das ist kein Zufall, dass das so drin steht. Und Josef und sein Vater Jakob und 5 Brüder Josefs waren nun bei Pharao geladen, sie hatten Audienz. Obwohl es ja bereits geregelt war, dass sie sich im Lande Ägypten ansiedeln dürfen, war es natürlich auch notwendig, mal zu Pharao zu gehen und sich vorzustellen, sich eintragen zu lassen in das Land und sich auch gegenseitig zu begrüßen und sich kennenzulernen. Und wir können uns vorstellen, dass es auch für Pharao eine spannende Sache war, mal jetzt den Vater von Josef kennenzulernen, von dem Mann, den er direkt unter sich eingesetzt hat, den zweithöchsten Mann von Ägypten, und jetzt dessen Vater kennenzulernen. Endlich kommt mal der Vater von dem Josef. Weil dem Josef, dem hat der Pharao bestimmt unendlich viel zu danken gehabt. Und Jakob kommt dann herein in diesen Thronsaal, als er dann geladen wurde, und er segnet zunächst den Pharao. Dann fragt der Pharao, wie alt bist du? Vers 8. Und Vers 9, Jakob sprach zu Pharao, die ganze Zeit meiner Pilgrimschaft beträgt 130 Jahre. Und dann sagt er, wenig und böse sind meine Lebensjahre gewesen und erreiche nicht die Zahl der Lebensjahre meiner Väter in den Tagen ihrer Pilgrimschaft. Also wir sehen an dieser Stelle, Jakob war 130 Jahre alt, als er nach Ägypten kam. Und er hatte vor Pharao gejammert, ja, wenig sind meine Tage. Und böse sind meine Lebensjahre. Ja, vielleicht hat er auch seinen eigenen Charakter durchschaut. Sicherlich hatte Jakob auch gesehen, dass er nicht alles richtig gemacht hatte. Aber wenn heute jemand, wenn du heute bei der Bundeskanzlerin geladen wärst, würdest du wahrscheinlich nicht sagen, wenn du 130 bist, wenig sind meine Lebensjahre. Vielleicht würde man sagen, ja, ich würde manches anders machen im Leben, aber 130, das wäre schon ein hohes Alter. Doch damals war es scheinbar wenig. Denn Isaak, also der Vater von Jakob, der wurde 180 Jahre alt. Und Abraham, der Großvater von Jakob, der wurde 175 Jahre alt. Und es ist interessant, dass Jakob bereits mit 130 Jahren ständig an Sterben denkt. Er war ständig mit seinem Lebensende beschäftigt. Und wo er auch den Josef gesehen hat, jetzt kann ich in Ruhe sterben, wenn ich dich wieder gesehen habe. Hat sich immer mit dem Sterben beschäftigt. Dabei wusste er gar nicht, dass er tatsächlich noch 17 Jahre im Lande Ägypten leben wird. Das lesen wir dann in Vers 28. Es ist beschämend, wenn man sich dann schon lange Zeit vorher, schon 17 Jahre vorher mit dem Sterben beschäftigt. Vorzeitig sich über sein kurzes Leben zu beklagen und sich immer mit dem Sterben beschäftigen, das kann sehr lähmend und auch sehr schädlich sein, das muss man sagen. Das zeugt auch von wenig Glauben. Wie traurig ist es doch bei Jakob, dass er an einem seiner glücklichsten Tage, als er jetzt vor den Pharao kommt und solch eine hohe Audienz erleben darf, dass er da gemeint hat, ja, ich kann mal über mein Leben jammern und klagen. Wenige sind meine Tage und da böse waren sie auch noch. Wie gut wäre es doch vor Pharao gewesen, ein Bekenntnis von Gottes Größe und von seiner Gnade und von seiner Führung und Liebe abzulegen. Das wäre ein Zeugnis gewesen. Natürlich wollen wir hier nicht Jakob kritisieren, wir wollen auch auf uns schauen. Und auch Kinder Gottes jammern oft. Ja, weiß nicht, wenn man stirbt und wenn man mal... Natürlich sollen wir uns auch mit dem Sterben beschäftigen, das ist auch wichtig, und wir sollen auf die Begegnung mit unserem Herrn Jesus vorbereitet sein. Doch, was sollen wir nicht tun? Wir sollen nicht unsere Tage im Herumjammern verbringen und denken, na, wenn ich mal sterbe, wie wird alles werden? Sondern solange wir hier auf Erden Pilgrime und Fremdlinge sind, was sollen wir tun? Wir sollen Gott verherrlichen mit unserem Leben. Und wir sollen die Zeit auskaufen, die uns Gott gibt. Die hat er uns nicht gegeben zum Rumjammern. Aber wir finden auch Lobenswertes bei Jakob, als er vor Pharao war. Denn wir haben anfangs gesehen, Jakob hatte den Pharao gesegnet. Und das hat er anschließend nochmals gemacht, auch bevor er gegangen ist. Und hier ist Jakob seinem Amt eigentlich würdig geworden, denn er war der Segensträger nach Abraham, Isaak und jetzt Jakob, der wahre Segensträger mit Gottes größten Verheißungen. Es war die Verheißung ja noch da, die Gott schon dem Abraham gegeben hat. Wie hat Gott zu Abraham gesagt? Ich will dich segnen. Und die dich segnen, oder ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dir fluchen. Und durch dich sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Und der Pharao, der war dem Josef und auch dem Jakob gut gesinnt. Er hat eigentlich den Segen gefordert. Und durch Josef hatte das Land Ägypten bereits vor Jakobs Ankunft sehr viel Segen erfahren. Und nun war auch Jakob, der Segensträger, selbst ins Land gekommen. Und genau das brachte dem Pharao weiteren Segen. Und er wurde damit durch diesen Segensspruch auch von Gott mit hineingenommen und reichlich gesegnet. Ja, jetzt war über Pharao und seinem Haus das ganze Wohlgefallen Gottes. Das muss man sehen, ein Segen ist ein Wohlgefallen Gottes. Gott ist für dich, Gott ist mit dir. Josef und Jakob und dann auch die ganze Sippschaft, sie haben einen enormen Segen mit nach Ägypten gebracht. Das waren echte Segensträger. Doch wir müssen bedenken, auch du und ich, auch wir sind Segensträger Gottes. Wir sollen Segensträger sein. Denn auch wir sind dazu berufen, als Kinder Gottes zu segnen und ein Segen für andere zu sein. Und auch du kannst anderen ein Segen sein. Und auch Gottes Segen vermitteln. Das kann jeder Gläubige, jedes Kind Gottes. Neulich habe ich einen Anzeiger von meiner Stadt ins Haus bekommen, von meinem Wohnort. Und ich wusste nicht, soll ich lachen oder soll ich den Kopf schütteln oder soll ich weinen, als ich diesen Anzeiger gelesen habe. Das heißt, ich musste nicht den Anzeiger aufschlagen, sondern war vorne auf der Titelseite ein schönes Bild drauf mit Kindern und mit so Kettcars und Roller und Fahrrädern und so ein bisschen Spielzeug. Und dann stand oben drauf über diesem Bild: Stadtkirche segnet Kinderfahrzeuge. Und dann hieß es im Text: Zum Gedenken eines sogenannten Schutzpatrons wurden die Fahrzeuge von Kindern wie Kettcar, Dreiräder, Roller, Fahrräder und so weiter im Namen des Schutzpatrons gesegnet. Und da hatten über 60 Kinder dran teilgenommen. Und da war eine Pastoralreferentin, die da alles eingesegnet hat. Also man weiß wirklich nicht, ob man über solch eine Begebenheit lachen oder ob man weinen soll. Beides ist möglich. Denn wenn man die Bibel kennt, ist solches Tun und solches anscheinliches Segnen natürlich lachhaft. Andererseits ist es auch zum Weinen. Es ist wirklich zum Weinen, dass man sich hier dermaßen aus dem Fenster lehnt und sich quasi dem Spiritismus und auch dem Okkultismus hingibt. Denn hier werden die Kinder schon in frühen und jungen Jahren mit verkehrten und mit finsteren Mächten in Verbindung gebracht. Und genau das sollte nicht sein. Das ist kein Segen, das ist vielmehr ein Fluch, was da geschieht. Und solche Dinge, die gibt es ja im Katholizismus haufenweise. Das ist ja nichts Neues, was ich euch sage. Doch immer wieder kommt etwas Neues hinzu, zumindest das habe ich jetzt noch nie gesehen. Und man muss wirklich sagen, sie wissen nicht, was sie tun. Leider, sie wissen nicht, was sie tun. Doch Jakob, der wusste, was er tat. Das war der wahre Segensträger. Er wusste, was er tat. Und er beugte sich unter die Obrigkeit, wie es das Wort Gottes verlangt, und hat dem Pharao einen echten Segen zuteil werden lassen. Da kommen wir nachher nochmals drauf zurück. Nach der Audienz bei Pharao hatte Josef seinem Vater und seinen Brüdern den Besitztum im Lande Ägypten zugewiesen. Sie durften ja jetzt nach dem Befehl des Pharao am besten Ort des Landes Ägypten wohnen. In der Landschaft Ramses durften sie Land in persönlichen Besitz nehmen. Und es ist auch so, dass viele Gläubige auch heutzutage denken, dass Gott nur seine eigenen Leute an einflussreichen Stellen, zum Beispiel auch bei der Obrigkeit, benutzen kann. Aber genau auch in solchen Textstellen, da sehen wir, dass Gott auch seinen Willen durch Herrscher wie durch Pharao zustande bringen kann. Oder später auch, wie wir das auch dann bei Nebukadnezar in Babylon sehen. Oder später durch einen Kaiser Augustus oder wer da noch alles in der Bibel zu finden ist. Gott benutzt auch Obrigkeit und Herrscher, um seinen Willen zu bewirken. Deshalb ist es niemals sinnlos und unendlich wichtig, dass wir auch für die Obrigkeit beten. Denn wenn wir für unsere Obrigkeit beten, dann wird Gott seinen Arm bewegen und diese Politiker in die richtige Richtung lenken und leiten. Bete viel für die Obrigkeit. Wir hatten uns angesehen, durch Zerbrüche gehen, zweitens von Zerbrüchen zum Segen und der dritte und letzte Punkt lautet, durch Segen zum Versorger. Durch Segen zum Versorger. Könnt ihr euch in diese Lage hineindenken? Wer in Ägypten Josef gefunden hat oder wer in Ägypten bei Josef war, der hatte es gut. Hier war ein Mann, der von Gott zerbrochen und zubereitet wurde, um für andere ein Segen und durch den Segen auch ein Versorger zu sein. Ähnlich wie sich Jesus am Kreuz zerbrechen ließ, damit wir heute durch ihn und von ihm her leben können, durch dieses wahre Lebensbrot. In 1. Mose 47, Vers 12 lesen wir, und Josef versorgte seinen Vater und seine Brüder und das ganze Haus seines Vaters mit Brot nach der Zahl der Kinder. Von Josef kam alle Versorgung. Von Josef kam alles Brot. Von Josef kam alles Überleben. Denn es waren ja noch 5 Jahre Dürre da. Und es konnte immer noch nichts gesät und noch nichts geerntet werden. Also alle waren auf Josef geworfen und von Josef abhängig. In Vers 13 lesen wir, es war aber im Lande kein Brot, denn die Hungersnot war sehr schwer und Ägyptenland war erschöpft. Ebenso das Land Kanaan wegen der Hungersnot. Und Josef verkaufte an alle Bewohner des Landes und auch außerhalb des Landes Korn, damit sie zu essen hatten und damit sie überleben konnten. Und so wurde ständig Geld nach Ägypten getragen. Ständig wurde Geld an Josef herangetragen. Wir brauchen wieder Brot, Geld wieder, Brot, Geld, Brot, Geld. Alles Geld wurde für Brot ausgegeben, beziehungsweise für Korn natürlich. Bis alles Geld des ganzen Landes, im ganzen Umfeld, im Hause Josefs und schließlich bei Pharao war. Alles Geld des ganzen Landes wurde ausgegeben für Korn bzw. Brot. Natürlich gaben die Menschen lieber ihr ganzes Vermögen aus, anstatt zu verhungern, ist ja klar. Doch eines Tages war das ganze Geld des ganzen Landes bei Josef. Und die Bevölkerung kam wiederum und sprach zu Josef, als das Geld aus war: Josef, gib uns Brot. Warum sollen wir sterben? Ja, wenn bei uns heute in Deutschland das Brot und die Lebensmittel knapp werden würden, ich denke, dann würden manche Leute auch umdenken. Dann würden sie erst mal erkennen, wie wertvoll Brot überhaupt ist und wie wichtig Brot ist. Und dass man nicht Brot unbedingt beim Discounter kaufen muss, sondern dass es auch eine Wertsache ist. Heute geht man lieber zum Discounter und zum Brot kaufen, als man auf der anderen Seite sich irgendwelchen Luxus leisten kann. Der Bäcker soll nichts verdienen, der Landwirt soll nichts verdienen. Alle müssen das billigst machen, nur dass man auf der anderen Seite sich einen Luxus leisten kann, aber auch mit anderen Lebensmitteln. Vielleicht müssen wir da auch an manchen Stellen umdenken. Ich habe mir da auch schon Gedanken gemacht. Da auch der Herr schließlich sagt, jeder Arbeiter ist seines Lohnes wert. Warum soll der Landwirt auch nicht etwas bekommen, dass er vernünftig die Felder anbauen kann? Warum muss da Massenproduktion geschehen, auch mit Tieren? Nur dass wir billig leben können, uns einen Haufen Luxus anhäufen können. Das ist aber ein anderes Thema. Die Bevölkerung kam zu Josef und sprach, gib uns Brot, warum sollen wir sterben? Brot war also keine wertlose Sache, es war kein Verschwendungsartikel, es war kein Artikel, den man heute nimmt und morgen in die Tonne klopft, so wie es auch vielfach bei uns geschieht. Bei uns ist das Brot so wertlos geworden, weil wir es im Überfluss haben. Aber was haben die Menschen nicht in unserem Land? Sie haben nicht das wahre Brot. Das fehlt ihnen. Das natürliche Brot, das ist in unserem Land im Überfluss. Aber vielleicht, weil sie auch das natürliche Brot haben, deswegen meinen sie, man braucht sonst nichts. Sie haben Lebensmittel und Güter in Massen in unserem Land. Die Menschen sind übersättigt. Und da steht der Herr Jesus und bietet sich selbst an. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dursten. Johannes 6, Vers 35. Schwierig. Bei so einer materiellen Gesellschaft wie in Deutschland, bei so einer übersättigten Bevölkerung, das wahre Brot des Lebens anzubieten. Ja, wir sind gesättigt, wir haben schon, wir brauchen das nicht. Und da kommen ja so viele andere Sachen ins Haus. Brauchen wir nicht. Jesus, ja, ja, glaubt nur dran. Bei den Ägyptern war es anders. Sie haben keine andere Wahl gehabt. Sie mussten zu Josef kommen. Sie brauchten Brot, um zu überleben. Und so war es auch für Josef nicht schwierig, das Überlebensbrot anzubieten. Und sie waren sogar bald bereit, ihr ganzes Vieh gegen Brot einzutauschen, was sie übrig hatten wahrscheinlich. Anschließend hatten sie ihre Äcker und Grundstücke verkauft. Warum? Nur um Brot zu bekommen. In Vers 20 heißt es dann, also kaufte Josef alles Ackerland der Ägypter für den Pharao auf. Denn die Ägypter verkauften ein jeder sein Feld, denn die Hungersnot zwang sie dazu. Und so ward das Land das Eigentum des Pharao. Das Volk aber machte er zu leibeigenen Knechten, von einem Ende Ägyptens bis zum anderen. Ja, wenn 7 Jahre Hungersnot da sind, das ist eine lange Zeit. Und da braucht es viel zum Überleben. Und da wurden die Ägypter immer mehr bereit, alles abzugeben, was sie haben, haben sie es zuletzt noch selbst verkauft. Und hierin sehen wir auf der anderen Seite den Segen, welcher jetzt der Pharao auch durch Gott erlebte. Jakob hat den Pharao gesegnet und der Pharao durfte auch den Segen erleben. Er kam zu immer mehr Besitz, er kam zu immer mehr Land. Und er hat sogar Leibeigene bekommen durch diese Dürrekatastrophe. Als die Hungersnot dann zu Ende war, da besaß der Pharao alles Geld des Landes in Ägypten. Er besaß alle Grundstücke, allen Besitz und beinahe alle Menschen gehörten ihm. Es waren Leibeigene geworden. Durch Josef wurde dem Pharao alles zu Füßen gelegt. Solch einen Verwalter. Davon ausgenommen müssen wir natürlich sehen, waren Josefs Brüder und Josefs Vater und Josefs Sippschaft. Warum waren sie ausgenommen? Sie mussten nicht immer Geld hergeben, um Korn und Brot zu kaufen. Sie brauchten auch nicht ihren Besitz hergeben. Sie hatten immer noch das eigene Land, das ihnen zugewiesen wurde. Das war ihr fester Besitz. Sie mussten sich auch nicht als Leibeigene an den Pharao ausliefern. Warum? Weil sie direkt von Josef versorgt wurden. Das ist das Wunderbare. Ähnlich wie wir Kinder Gottes auch nicht mehr dem Fürsten der Welt gehören. Wir gehören keinem anderen, wenn wir erlöst sind, als Jesus Christus. Wir sind zwar noch in der Welt, Aber wir sind nicht mehr von der Welt, wenn wir dem Herrn Jesus gehören. Wir sind nicht mehr von der Welt. Behalten wir uns das gut. Wir sind nicht mehr von der Welt. Und die Hebräer, also Josef Sippschaft, die wohnten auch nicht unter den Ägyptern. Das müssen wir auch sehen. Denn wo wohnten sie? Sie wohnten besonders. Sie wohnten in der Landschaft Ramses. Sie waren extra. Sie waren zwar in Ägypten, aber sie haben nicht unter den Ägyptern gewohnt. Später wurde das dann anders, da haben sie sich dann viel vermischt. Aber Gott will immer sein Volk besonders, das will er auch heute noch. Er will nicht, dass du alles in der Welt mitmachst und tust. Er will sein Volk besonders, obwohl es noch in der Welt ist. Und die Seinen leben aus seiner gnädigen Hand. Wir leben aus Gottes gnädiger Hand und Josefs Angehörige, die leben aus seiner gnädigen Hand. In Vers 27 lesen wir: Und Israel wohnte in Ägypten im Lande Gosen, und sie nahmen es in Besitz, waren fruchtbar und vermehrten sich sehr. 430 Jahre später, da wurde unter der Führung von Moses ein Volk mit circa 2 Millionen aus Ägypten herausgeführt. Wir haben es in der Bibelstunde schon betrachtet. 430 Jahre später, aus diesen 70 Seelen 2 Millionen. Sie waren fruchtbar und vermehrten sich sehr. Parallele zu uns heute als Gemeinde des lebendigen Gottes. Auch wir sollten uns mehren. Und wenn ich schon in manchen Gemeinden war, dann haben sich die Gemeinden gefreut, wenn einige Ehepaare und Familien da waren. Oh, wir haben wieder Zuwachs bekommen. Ich sage, ja schön, hat sich wieder jemand bekehrt. Nein, wir haben wieder ein Kind bekommen, hat wieder eine Familie, ist wieder ein Säugling da. Ja, wenn es schon keinen geistlichen Zuwachs gibt, dann gibt es wenigstens einen biologischen, haben sie dann gesagt. Aber so ist es eigentlich heute nicht gemeint. Wir, natürlich sollen sich auch Ehepaare und Familie auch heute noch mehren. Aber wir als Gemeinde sollen uns vielmehr geistlich mehren. Es sollen Menschen zum Glauben kommen, es sollen sich Menschen bekehren. Wir sollen Zeugnis sein für den Herrn und Menschen sollen zu ihm finden. Das soll unsere Vermehrung heute sein. Heute gilt vielmehr die geistliche Vermehrung. Wir sollen Menschen das Evangelium bringen und sie zu ihm führen, sie zu Jüngern machen. Und jetzt komme ich auch zum Schluss. Unser heutiges Thema hieß: Durch Zerbrüche zum Versorger. Und wir hatten uns 3 Punkte angeschaut. Ich möchte es noch kurz wiederholen. Erstens, durch Zerbrüche gehen. Zweitens, von Zerbrüchen zum Segen. Und drittens, durch Segen zum Versorger. Und das ist eigentlich die Spanne, die unser Thema zeigt. Durch Zerbrüche zum Versorger. Also wenn wir Josefs Leben in dieser Warte betrachten, dann erkennen wir, dass unser Herr und Heiland auch durch Zerbrüche Gutes bewirken will. Halten wir das fest. Gott will auch durch Zerbrüche Gutes bewirken. Deshalb halte auch in Zerbrüchen und tiefen Tälern an Gott fest. Das ist die Botschaft heute. Denn Gott hat den Überblick. Halte an ihm fest, auch wenn es durch eigenes Sterben und durch Zerwürfnisse geht. Das ist leichter gesagt als getan, aber ich möchte dazu ermutigen. Und möge er auch dich zum Segen zubereiten und zum Segen und zum Versorger für viele gebrauchen. Amen. Danke, lieber Vater im Himmel, dass du alle tiefen Täler unseres Lebens kennst, dass du um alle Zerbrüche weißt, wo wir schon durchgegangen sind. Du weißt aber auch, Herr, wo wir dir auch Widerstand geleistet haben, wo wir es nicht zulassen wollten in unserem Leben, wo wir um unser eigenes Recht gekämpft haben. Wir möchten dich um Vergebung bitten. Und wir möchten dich bitten, Herr, dass du uns diesen geistlichen Blick gibst, dass du, Herr, auch aus tiefen Lagen etwas Gutes machen möchtest. Und da möchten wir auf dich schauen, möchten von dir lernen, Herr Jesus, wie du durch diese Erdenzeit gegangen bist und wie du, Herr, durch die tiefsten Lagen aller Tieflagen hindurchgegangen bist und über alle Maßen erhöht worden bist. Danken dir, dass du zur Rechten des Vaters bist. Danken dir, dass du uns vertrittst, jeden Einzelnen, der zu dir gehört. Und da danken wir, dass wir dich auch wieder neu an der Hand ergreifen dürfen und Herr, mit dir auch weitere Schritte tun dürfen, auch in der kommenden Woche, aber überhaupt alle Zeit, bis wir bei dir sein dürfen. Wir danken dir für deine Stärkungen, danken dir für deinen Geist, danken dir für deine Liebe, auch für deine Geduld mit jedem von uns. Und wir rühmen und preisen deinen heiligen Namen.